Es ist mir eine besondere Freude, meinen ehemaligen Lehrer und Chef, Herrn Professor Dr. Georg Stingl, den emeritierten Vorstand der Universitätshautklinik der Medizinischen Universität Wien, zu bitten, uns zu berichten über bahnbrechende medizinische Entdeckungen, die hier in der Gesellschaft der Ärzte präsentiert wurden.
Sehr geehrte Vorsitzende, liebe Trixi, lieber Helmut, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zuallererst möchte ich mich bei dir, Trixi, bedanken, dass du mir die Ehre erweist, dass ich heute hier in dieser illustren Runde ein paar Worte sagen darf. Als Titel für diesen Vortrag haben wir uns geeinigt auf die Gesellschaft der Ärzte in Wien als Ort der Kommunikation und Diskussion bahnbrechender medizinischer Entdeckungen. Es wäre unglaublich anmaßend von mir, wenn ich versuchte, in 20 Minuten so quasi eine Tour d'horizon durch alle großen Entdeckungen, die hier in der Gesellschaft der Ärzte vorgestellt wurden, zu machen. Ich habe mich entschlossen, es anders zu tun. Ich möchte über drei Persönlichkeiten sprechen, Persönlichkeiten, die den Zeitraum vom Fin de siècle Wien bis in die 60er Jahre, so wie es gefordert war, darzustellen. Der Grund für die Auswahl dieser drei Persönlichkeiten ist ein offensichtlicher. Zuallererst einmal haben alle diese drei, Clemens Freiherr von Tirquet, Karl Landsteiner und Klaus Wolff, Außerordentliches geleistet und die waren, wenn man es so scherzhaft sagen will, nicht weltberühmt in Österreich, sondern wirklich weltberühmt. Und der zweite Grund ist der, ich rede über diese Persönlichkeiten auch, weil sie aus einem Fachbereich kommen, von dem ich zumindest ein bisschen was verstehe und daher, glaube ich, auch etwas dazu sagen kann. Und der dritte Grund ist, dass alle diese drei, dass für all diese drei die Gesellschaft der Ärzte ein wichtiges Forum war, ein Ort, wo sie ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse berichtet haben. Bevor ich jetzt auf die Curricula der einzelnen drei Persönlichkeiten eingehe, ein paar Worte über diesen Bogen 30er Jahre bis 60er Jahre, in denen sich Wissenschaft grundlegend verändert hat. Man kann, glaube ich, wenn man jetzt die Zeiten des Nihilismus nicht berücksichtigt, von zwei Zeitaltern der Wissenschaft reden. Es gab eine Zeit lang, wie wir noch wenig technische Möglichkeiten in der Naturwissenschaft und in der Medizin hatten, eigentlich nur das gute Gespür eines Forschers, was wichtig sein könnte und Neues zu entdecken. Die Amerikaner sagen dazu Ingenuity-Driven Research, auf Deutsch wahrscheinlich am besten übersetzt mit spürsinngetriebene Forschung. Und dann, und das passiert so in den 20er, 30er Jahren, dass plötzlich neue Technologien beginnen, wir können ins Mikroskop schauen und andere Dinge messen und dann beginnt eine technologiegetriebene Forschung, die heute völlig dominiert, obwohl es nach meinem Dafürhalten immer noch sehr wichtig ist, dass wir zumindest gelegentlich Forscherpersönlichkeiten erleben, die auch diesen Spürsinn haben. Jemand wie Gottfried Schatz, einer der bedeutendsten Persönlichkeiten, die wir hier in Österreich hatten, der und dann später auch der Präsident des Schweizer Wissenschaftsrates war, der hat einmal gesagt, was ist das Wichtige in der Forschung? Nicht nur neues Wissen zu entdecken, sondern neues Unwissen zu schaffen. Etwas zu entdecken, von dem wir noch gar nicht wussten, dass wir es nicht wissen. Diese Menschen, die so denken können, die sehen können, was jeder sieht und dabei denken können, was noch niemand gedacht hat, die werden uns mit jeder Generation geschenkt. Die können wir weder planen noch schaffen, aber wir können sie kaputt machen. Wir können sie hemmen, vielleicht sogar zerstören. Talente sind hochverletzlich und die Idee an Talent schafft es immer, ist glatter Unsinn. Beginnen wir mit jemandem, für den das in ganz besonderer Weise zutrifft, nämlich Clemens Freiherr von Tirquet. Vielleicht ganz kurz sein Werdegang. Er wurde 1874 in Hirschstetten bei Wien geboren, zum Doktor der Medizin an der Universität Wien promoviert, hat seine pädiatrische Fachausbildung an der Charité in Berlin in Hannover gemacht, dann wurde er ausgebildet, war Oberarzt am St. Anna Kinderspital, wurde dann schon recht beträchtlich vom St. Anna Kinderspital nach Johns Hopkins berufen in Baltimore, wo er Klinikchef war, rückberufen nach Breslau und letztlich zum Chef der Kinderklinik in Wien ernannt als Nachfolger von Theodor Escherich. Ich habe hier, ich glaube, die vier wichtigsten Entdeckungen und Leistungen von Pirquet zusammengefasst. Die Schaffung des Begriffs Allergie, die Etablierung des Tuberkulin-Hauttests zur Frühdiagnose der Tuberkulose, für die Gesundheitspolitik in der Ersten Republik im Nachkriegs-Wien entscheidend, genauso wie seine Leistungen in der Säuglingsfürsorge und Ausspeisungen von Kindern in Wien nach dem Ersten Weltkrieg aus Mitteln der American Relief Administration. Sprechen möchte ich aber ganz kurz, weil es zeigt, wie genial er war, ist die Erstbeschreibung der Serumkrankheit. Das hat er mit seinem Mitarbeiter gemeinsam gemacht, mit Bela Schick. Für mich das Musterbeispiel spürsinngetriebener Forschung. Meine Damen und Herren, Sie wissen alle, dass im Jahr 1905 Emil von Behring den Nobelpreis bekommen hat für eine medizinische Großtat. Kinder sind damals an Diphtherie gestorben. Was Emil Behring damals getan hat, er hat Pferde mit Diphtheriebakterien immunisiert, Pferde erkranken nicht, hat den Pferden 14 Tage später Blut abgenommen, Serum isoliert und es den Kindern gespritzt und die Kinder sind nicht mehr an Diphtherie gestorben. Was Pirquet und Schick dann beobachtet haben, war Folgendes. Wenn manche Kinder, die so schwer erkrankt waren, besonders große Mengen von diesen Antidiphtherie-Serum der Pferde bekommen hatten, dann haben genau 14 Tage später haben die Kinder Fieber gekriegt, Ausschläge, Gelenkschmerzen und Nierenentzündung. Und Pirquet und Schick haben gesagt, das muss damit zusammenhängen, dass diese Kinder diese Pferdeserum bekommen hatten. Es muss hier irgendwie das Diphtheriebakterium mit diesen Anti-Eiweißkörpern, Antikörpern reagieren, damit das zustande kommt. Pirquet und Schick, kann man noch einmal zurückgehen, ich habe eins übersprungen. Pirquet und Schick haben recht gehabt. Es ist hochinteressant. 50 Jahre später unternehmen Forscher in Amerika an der Scripps Clinic in Kalifornien, die wiederholen die Experimente bei Tieren. Frank Dixon und andere sagen, Pirquet und Schick hatten recht, die berufen sich ausdrücklich auf Pirquet. Dixon sagte, Pirquet hat das alles schon erahnt und wir beweisen es jetzt. Das ist wirklich geniale Forschung und sie nimmt ihren Ausgangspunkt hier in Wien, wurde zum ersten Mal auch hier in der Gesellschaft der Ärzte berichtet. Was hier passiert, es bilden sich Immunkomplexe. Zuerst haben wir nur Antigen-Diphtheriebakterien, dann beginnen die Antikörper und dann bilden sich Immunkomplexe und die lagern sich dann auch letztlich im Gewebe ab, in der Niere und in den Gelenken und wie ich es beschrieben habe. Wir gehen jetzt weiter zur zweiten Persönlichkeit. Karl Landsteiner, 1868 in Baden bei Wien geboren, hat in Wien Medizin studiert und hier beginnt schon etwas Außergewöhnliches, was man wahrscheinlich, da die Frau Vizerektorin da ist, vielen Studenten mitgeben möchte. Heute, wenn wir Mediziner erziehen, hätten wir gerne, wenn die Spezies eines Physician Scientist, eines medizinischen Wissenschaftlers überhaupt überleben will, dann muss jemand sowohl Medizin studiert haben, als auch eine Ahnung haben über grundlegende naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Landsteiner hat das gemacht. Er hat in Wien Medizin studiert, hat aber gleichzeitig in Zürich, in München und in Würzburg auch Chemie studiert. Er war also doppelt ausgebildet, naturwissenschaftlich und medizinisch. Kam dann zurück, hat dann die Blutgruppen entdeckt. Ich komme ganz kurz drauf, hat sich beschäftigt mit Syphilis. Ich werde ganz kurz etwas dazu sagen und ist aber dann nach dem Ersten Weltkrieg, nachdem er hier in Wien Außerordentliches geleistet hatte, konnte er im Nachkriegs-Wien die Familie nicht ernähren. Es war ausgeschlossen, mit Frau und Kind die Familie zu ernähren. Er hat dann einen Ruf nach Holland angenommen, und ist letztlich Professor an der Rockefeller Universität in New York geworden, wo er dann, wie Sie wissen, alle 1930 den Nobelpreis für Medizin bekommen hat für Arbeiten, die er hier in Wien gemacht hat, nämlich die Entdeckung der Blutgruppen. Aber um zu zeigen wiederum dieses Spürsinngetriebene, diese funkelnde Idee, möchte ich jetzt nicht, wenn ich die drei großen Entdeckungen von Landsteiner aus der Wiener Zeit beschreibe. Also Blutgruppen Nummer 1, Arbeiten über Syphilis Nummer 2 und Arbeiten über die Kinderlähmung Nummer 3. Ich möchte, weil ich glaube, es war die genialste von den drei Arbeiten, war die Entdeckung, dass die Poliomyelitis eine infektiöse Erkrankung ist. Nicht jeder in Wien weiß oder nicht jeder Mediziner in Wien weiß, dass es Landsteiner war, der das gemacht hat. Ich zeige Ihnen kurz den Bericht über die Blutgruppen, nur um zu zeigen, dass die Erstveröffentlichung, für die Landsteiner den Nobelpreis bekommen hat, hier in Wien in der Wiener Klinischen Wochenschrift stattgefunden hat. Aber wie gesagt, ich möchte lieber reden über diese genialen Entdeckungen, die er gemacht hat in der Verursachung der Kinderlähmung. Die Kinderlähmung war damals, wie Sie alle wissen, eine Katastrophe und Landsteiner hat die Entdeckung gemacht, dass sich die Erkrankung von einem Menschen, der erkrankt war und daran gestorben ist, auf Tiere übertragen ließ und dass diese Tiere in Erfüllung des Koch'schen Postulats letztlich auch gelähmt waren. Eine im wahrsten Sinn des Wortes Jahrhundertentdeckung. Man hat schon immer vermutet, dass die Poliomyelitis eine Infektionskrankheit sein könnte. Die Leute, die daran erkrankt waren, die Kinder, die haben auch Fieber gehabt, die haben Kopfschmerzen, Gastroenteritis, alles Mögliche. Da hat man schon gesagt, das könnte sein. Auch manchmal waren, wenn eine Epidemie kam, waren auch Tiere betroffen und Tiere waren gelähmt. Hunde, Kaninchen und so weiter. Es war also die Idee war schon da, das könnte infektiös sein. Und so schaut es dann aus. Die Krankheit ist eine motorische Erkrankung, daher betrifft sie das Vorderhorn. Und man sieht hier sehr schön auf der rechten Seite, sehen Sie, die angeschoppten Blutgefäße, die Entzündung, die Blutung ins Gewebe und die Zerstörung des Vorderhorns. Hier in der Vergrößerung auf der linken Seite die Schädigung mit der Lymphozyteninfiltration, auf der rechten Seite ein gesundes Vorderhorn. Und jetzt die Krankengeschichte jenes jungen Buben, der letztlich für die Entdeckung verantwortlich war, in ganz tragischer Weise. 13. November 1908, es treten grippeähnliche Symptome auf, Kopfschmerzen. Am 14. kommt Brechreiz dazu und Erbrechen. Einen Tag später, es kommt zu ausgedehnter Lähmung und drei Tage später stirbt dieser Bub. Es wird Material entnommen, man sieht im Mikroskop entzündliche Infiltrate, vor allem in der grauen Substanz, Blutungen. Und dann wird Material entnommen und es wird Tieren gespritzt. Und zwar intraperitoneal. Und einige Tage später entwickeln die Affen, und zwar bei Affen ist die Krankheit aufgetreten, entwickeln die Lähmung. Also Landsteiner erbringt den Beweis, die Polio ist eine übertragbare Erkrankung, eine medizinische Großleistung, die, wie ich finde, nicht ausreichend, gerade bei uns, wir reden immer über die Blutgruppen, aber das ist eine Großleistung, über die man reden muss. Die dritte Persönlichkeit ist mein Lehrer, Professor Klaus Wolf. 1935 geboren, im heutigen Rumänien, in Sibiu, in Hermannstadt, aufgewachsen in Österreich, hat promoviert an der Universität Wien, super species Präsidentis und hat an der ersten Wiener Hautklinik seine Ausbildung gemacht. Er war dann Postdoc in den Vereinigten Staaten, an der Mayo Clinic in Rochester und ist dann rückberufen, kam dann zurück nach Wien, wurde Leiter der Abteilung für experimentelle Dermatologie, war dann noch einmal Gastprofessor an der Harvard Medical School und ist letztlich dann berufen worden zum Ordinarius- und Lehrstuhlinhaber in Innsbruck. Und nach 5 höchst erfolgreichen und denkwürdigen Innsbrucker Jahren wurde er rückberufen nach Wien. Wissenschaftliche Leistungen von Klaus Wolf. Ich habe hier 3 herausgenommen, die sehr, sehr bezeichnend sind. Das erste, jetzt kommen wir schon in die technologiegetriebene Forschung. Jetzt wird zum ersten Mal Elektronenmikroskop eingesetzt, um zu schauen, was die Ursache von Krankheiten sein können. Und plötzlich entdecken er und Elisabeth Schreiner, dass bei einer blasenbildenden Hautkrankheit sich im Mikroskop dieses schwarze Zeug, das Sie hier sehen, das sind Ablagerungen von Antikörpern in der Epidermis, die Erkenntnis, aha, das sind Autoimmunkrankheiten. Damals, sehr wichtig, wurde uns vom Klinikchef gesagt, wenn wirklich was Wichtiges nächst passiert, dann muss das in der Geschäft der Ärzte als § 10 Mitteilung mitgeteilt werden. Und hier handschriftliche Eintragung, Wolf Schreiner, erstmaliger Nachweis von diesen Ablagerungen. Ich komme zum Zweiten. Eine Arbeit, die Klaus Wolf gemeinsam mit Herbert Hönigsmann und Fritz Gschneid vor allem von Amerika quasi Gastprofessor in Harvard zurückgebracht hat nach Österreich, die Photochemotherapie der Schuppenflechte, eine wirkliche Revolution, die damals eingetreten ist. Das ist ein denkwürdiges Paper in den Archives of Dermatology 1976, wo große Mengen oder große Zahlen von Personen mit ausgedehnter Schuppenflechte behandelt wurden. Und das ist schon sehr beeindruckend gewesen damals, nicht? Also auf der linken Seite diese ausgedehnte Psoriasis, und das ist nach 6 Wochen, glaube ich, Professor Hönigsmann, der hier da ist, wird das besser wissen, nach wie vielen Wochen, aber es ist beeindruckende Erscheinungsfreiheit, und das ist ein sehr ähnlicher Zustand, auch hier massive Schuppenflechte, Plaquepsoriasis links und auf der rechten Seite die Abheilung. Das war eine Großtat. Auch das wiederum, geschärfter Ärzte. Man berichtet hier über die, Sie sehen hier rechts, nicht? Photochemotherapie der Psoriasis, § 10 Mitteilung, eine wichtige Begebenheit hier in der Gesellschaft der Ärzte. Wahrscheinlich seine wissenschaftlich bedeutendste Leistung war, dass er herausgefunden hat, also eine bestimmte Zelle in der Haut, die heißt Langerhanszelle, dass sich die in ihrem Stoffwechselmuster, um es so auszudrücken, von anderen Zellen der Haut unterscheidet. Und er hat sie angefärbt histochemisch, und Sie sehen, das schaut aus wie ein Netzwerk von diesen dendritischen Zellen, und er hat gesagt, die sind was anderes. Und es hat sich dann später herausgestellt, er hat sie auch elektronenmikroskopisch sehr klar charakterisiert, und es hat sich dann später herausgestellt, dass diese Zellen sehr wichtig sind für die Auslösung einer Immunantwort über die Haut. Das ist bedeutend, dass wir überleben. Das ist aber auch der Grund für Krankheiten, die wir entwickeln, Kontaktekzeme und einiges anderes. Die großen akademischen Lehrer und die großen akademischen Forscherpersönlichkeiten hinterlassen eine Schule. Wenn das nicht der Fall ist, dann waren es vielleicht nicht die ganz, ganz Großen. Klaus Wolf hat das in besonderer Weise getan. Ich zeige Ihnen jetzt ein Bild, das ich Professor Hönigsmann verdanke. Das ist aufgenommen worden 1975 in Amsterdam, wo wir gemeinsam auf einem Kongress waren. Wir sind immer so gemeinsam aufgetreten, lang, lang ist es her. Und Sie sehen hier also Professor Fritsch, der heute auch da ist, Herbert Hönigsmann, wie ich schon gesagt habe, Fritz Gschneid, der leider schon verstorben ist, unser Chef Klaus Wolf und meine Wenigkeit. Wir waren so bekannt als das Wolfsrudel. Und ich empfinde jetzt heute noch mit großer Dankbarkeit und Demut, dass ich Teil dieses Rudels sein durfte. Was ich mir zum Abschied oder zum Schluss vielleicht die Frage stelle, was wünsche ich mir für und was wünsche ich mir von der Gesellschaft der Ärzte? Wenn Sie mir noch 2 Minuten geben, möchte ich mich erinnern gerne an eine Begebenheit, die sich im Jahr 1988 hier in diesem Raum ereignet hat. Und damals haben Ottmar Förster, Dietrich Kraft, Josef Smolen, Walter Knapp und meine Wenigkeit im Auftrag der Österreichischen Gesellschaft für Allergologie und Immunologie hier in diesem Raum ein Symposium organisiert mit dem Namen Österreicher in der Immunologie, der Verlust durch 1938, 50 Jahre danach. Dieses Bild, das mir Professor Slabinger aus dem Archiv der ÖGAI dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat, zeigt das. Und da sehen wir hinten links oben Israel Pecht, neben ihm Emil Zuckerkandl, der Neffe von Bertha Zuckerkandl, Ira Green, Felix Milgram, Peter Schuhe und vorne auf der linken Seite Bernd Sinneder, Ruth Nassenzweig, Fritz Bach und Arnold Reif. Sie kamen nahezu alle aus Wien oder zumindest aus einem anderen Ort Kakaniens. Und bei diesem Meeting, bei diesem Symposium, erinnere ich mich noch wie gestern, hat Josef Smolen den Ausspruch geprägt und hat uns erinnert an ein Zitat aus der Welt von gestern von Stefan Zweig, wo Stefan Zweig geschrieben hat, Wien, das war eine Stadt, in der man Weltluft atmen konnte. Und was ich der Gesellschaft der Ärzte wünsche, ist, dass neben all den wichtigen Aufgaben in der Fortbildung und all den sonstigen Aktivitäten, die du, Trixi, in wunderbarer Weise zeigst, dass zumindest gelegentlich man in diesen Hallen auch medizinische Weltluft atmen kann. Dankeschön.